Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute möchte ich über Innovation sprechen. Ich möchte wissen, wie das funktionieren kann, wenn man einen Traditionsbetrieb quasi in ein Startup umfunktioniert und wie das geht, wenn das noch zu einem Familienbetrieb ist und man aus einem Goldschmiedeunternehmen plötzlich Gold aus dem 3D-Drucker purzeln lässt. Und meine heutige Gästin hat das alles in ihrer Biografie und sie hat dazu noch zwei kleine Kinder, darüber möchte ich auch noch sprechen. Sie hat das in ihrer Biografie, sie struggelt auch manchmal damit, sie ist dazu aber auch erfolgreich und über dieses ganze Spannungsfeld möchte ich gerne sprechen. Herzlich willkommen, Marie Boltenstein.
Ja, hallo, vielen Dank für diese Intro. Das war ja schon super zusammengefasst.
Aber wir hören nicht gleich wieder auf, wir fangen erst an.
Ja.
Liebe Marie, lass uns doch gleich mit einem Struggle beginnen. Ich weiß, du hast zwei Kinder, aber du hast ein kleines Kind, das noch gestillt wird. Junge Unternehmer, Männer haben dieses Thema ganz sicher nie. Was würdest du denn sagen, wie sehen deine Tage aktuell denn aus? Was passiert da mit Baby, das gestillt werden muss, Unternehmen, das geführt werden muss? Marie, die auch noch da ist im Leben.
Es funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Viel besser, als ich es mir je gedacht habe. Bevor ich Kinder hatte, dachte ich immer, sobald die Kinder da sind, werde ich das Unternehmen kleiner machen oder werde schon irgendwie schauen, wie ich da weiterkomme und mich um die Kinder kümmern. Und einer muss ja ein sicheres Einkommen haben, um das Ganze am Leben zu halten. Für uns war der Gamechanger aber, dass mein Mann und ich entschieden haben, gemeinsam, als unsere erste Tochter vor ungefähr 2 Jahren auf die Welt gekommen ist, dass er auch ins Unternehmen einsteigt. Er kommt aus der Industrie, er hat ganz andere Skills als ich. Er war Manager in einem großen Unternehmen und es war für uns beide sehr überraschend, aber es macht einen totalen Unterschied, weil wir uns einfach alles sehr gut aufteilen und einteilen können. Das heißt, jeder macht das, wofür er gerade mehr Zeit hat und Kapazität hat. Wenn ich mehr im Büro zu tun habe, dann sagt er, ja gut, dann hole ich die Kleine vom Kindergarten. Und momentan ist es natürlich so, das Baby ist noch ganz an mich gebunden. Das heißt, sie kommt einfach mit ins Büro und ich mache so viel, wie ich kann neben ihr. Und genau, das ist auch okay so. Man muss sich da einfach drauf einstellen und dann funktioniert das auch wirklich ganz gut.
Ja, das ist vielleicht schon auch ein Vorteil an der Selbstständigkeit, dass man natürlich auch ein bisschen eigene Regeln schaffen kann. Mir hat das mal die Designerin, die Marina Hörmannseder, erzählt und auch eine andere Startupperin aus Deutschland, die Gründerin von Amorelli, dass sie gesagt haben, okay, aber das ist halt irgendwie trotzdem mein Business und wenn ich möchte, dass hier ein Raum geschaffen wird, wo ich eben stillen kann, wo das halt, dann ist das, dann brauche ich dafür nicht irgendwelche Entscheidungen von irgendeiner Geschäftsführung, sondern das ist halt dann meine Entscheidung und damit ist es mein Platz, den ich gestalten kann. Siehst du das auch so?
Ja, ganz genau. Das gibt einem sehr, sehr viel Freiheit natürlich. Also es ist ganz normal, dass ich das Baby im Büro stille, auch manchmal während Meetings, wenn es sein muss. Jetzt wird sie aktiver. Also ganz am Anfang ist es überhaupt kein Problem, weil dann schläft sie ja den ganzen Tag fast. Mhm. Und da kann man schon wirklich viel schaffen. Und wenn man was nicht geschafft hat, gut, dann muss ich mich halt am Abend hinsetzen, wenn alle Kinder schlafen und mache das aber auch gerne, weil ich ja weiß, wofür ich das mache, mit einer Langzeitvision und jetzt umso schöner noch als ganze Familie. Und da hat man dann auch einfach die Energie dazu. Also ich glaube, in ein paar Jahren werden wir zurückschauen und sagen, wow, da haben wir schon eigentlich sehr viel gemacht und unter einen Hut gebracht. Aber momentan ist das einfach so und es macht auch Spaß, weil die Ergebnisse auch dazu stimmen.
Und ja. Ja, und trotzdem ein ungewöhnlicher Move jetzt auch von deinem Mann, sich in dein System sozusagen auch einzugliedern. Das ist sicher auch nicht ganz alltäglich.
Ja, absolut. Also ich muss sagen, ich bewundere ihn da total. Also wir hatten da auch am Anfang so ein bisschen einen Eiertanz, weil für mich war das so, okay, willst du das wirklich und möchtest du wirklich da dazukommen in meine Welt sozusagen? Also was damals noch wirklich total meine Welt war. Und er von seiner Seite hat sich gedacht, naja, ich mag mich da jetzt auch nicht aufdrängen, aber ich hätte schon richtig Lust, weil das Thema ist cool, es ist ein super Punkt, weil wir gerade angefangen haben, richtig das B2B-Business aufzubauen und zudem ist meine damalige Geschäftspartnerin gerade ausgestiegen, weil sie auch neue Wege gehen wollte und er hat dann schon so ein bisschen reingeschnuppert neben seinem Job damals und das war dann irgendwie klar, wir machen das und so funktioniert es jetzt auch.
Ja, das ist super. Aber dann gehen wir doch mal rein. Also du hast vor 10 Jahren oder? Es sind jetzt 10 Jahre, glaube ich, das Unternehmen deines Vaters übernommen. Du hast Architektur studiert. Und das Unternehmen deines Vaters ist ein Traditionsschmuckbetrieb gewesen, weil es über die Veränderung reden wir noch. Aber wie kam es eigentlich dazu? Das kann ja nicht deine Vision von deinem Beruf gewesen sein, wenn du Architektur studierst, dass du dann in dieses Schmuckbusiness einsteigst.
Ja, genau. Das war nicht von Anfang an klar. Also ich hatte Glück, dass ich in der Architektur mich sehr schnell auf 3D-Technologie spezialisiert habe, weil ich gemerkt habe, dass mir das Programmieren von Formen in jedem Maßstab extrem Spaß macht. Also ich arbeite seit über 15 Jahren mittlerweile mit CNC-Fräsenrobotern, 3D-Druckern, früher eben in der Architektur. Ich habe da auch mal in einem Ingenieurbüro in Paris gearbeitet, die da an der Schnittstelle zwischen Architektur und Ingenieurwesen gearbeitet haben. Und ich habe dann gegen Ende meines zweiten Masterstudiums von einem Gold-3D-Drucker gehört. Und so ist mir dann irgendwie die Idee gekommen, dass wir doch da einfach jetzt damit was machen könnten. Und das hat mich dann überzeugt, diese Firma zu übernehmen und zu sagen, ja, warum nicht? Ich bin jetzt 25, mir steht alles offen eigentlich und es macht noch niemand auf der Welt 3D-Druck mit Gold. Also das war der Aufhänger für mich, mit dieser Vision zu sagen, ich habe da die Chance, mit einer Geschichte, mit einer bestehenden Marke was ganz Neues zu schaffen.
Okay, dann lass uns doch mal reinschauen in diesen 3D-Druck mit Gold. Ich kann mir das ja überhaupt nicht vorstellen. Was gibt man da rein in einen 3D-Drucker? Am Ende kommt ein Schmuckstück raus. Aber vielleicht kannst du ein bisschen auch, du hast gerade gesagt, das hat noch niemand gemacht. Das heißt, es war eine Innovation, die auch weltweit noch ganz am Anfang war. Du hast das erkannt, aber du konntest ja trotzdem nicht, kannst keinen 3D-Drucker bauen. Du brauchst ja Partner, um das auf den Weg zu bringen. Dazu stelle ich mir vor, dass es recht kostenintensiv ist oder war, vielleicht auch immer noch ist. Aber lass so ein bisschen diese Reise, da ein bisschen was spüren und hören davon, wie das so war.
Ja, sehr gerne. Der Drucker ist immer, also der wird mit 18 Karat Goldpulver gefüllt, dass er funktioniert, um auf die allererste Frage zurückzukommen. Ja. Dieses Gold wird dann Schicht für Schicht zusammengeschmolzen, bis das fertige Schmuckstück entsteht. Und man kann damit Dinge machen, die man mit der Hand oder anderen Methoden gar nicht machen könnte. Das heißt, wir haben immer die Vision gehabt, das Schmuckfeld zu erweitern. Wir machen sehr bewegliche, anschmiegsame Stücke, die aus vielen kleinen Elementen, die zusammenhängen, bestehen. Wir bauen da teilweise auch im Druckprozess gleich Steine mit ein. Das heißt, das ist etwas, wo die Stücke dann schon zusammenhängend und mit den Steinen aus dem Drucker kommen. Und genau, so sehen unsere Designs aus. Die sind jetzt nicht günstiger oder schneller als herkömmliche Designs, sondern einfach etwas ganz Neues. Das ist immer wichtig zu sagen, weil manche glauben, man drückt auf einen Knopf und dann kommt alles fertig raus und so vereinfachen wir uns dann den Weg. Genau, also da braucht man eben auch diese 3D-Skills dazu. Das ist schon mal der erste Schritt. Dann, wie hat das angefangen? Also ich war eben damals noch jung und Gott sei Dank etwas naiv, weil es gab natürlich extrem viele Herausforderungen, diese Idee auch umzusetzen. Aber zum Glück konnte ich den Maschinenentwickler, der sitzt in Birmingham in England, mit dem wir heute auch noch zusammenarbeiten, überzeugen, mit mir dieses Projekt zu starten. Auch da hat sicher auch geholfen, dass diese Schmuckmarke schon länger besteht, dass er auch Vertrauen hatte, dass wir hier die Kapazität haben, wirklich edlen Schmuck zu produzieren. Und genau, der hat dann da den Anfang vor allem schon sehr unterstützt. Die größte Herausforderung bis heute, also wir haben bis jetzt daran geforscht, ist das Finishing der Stücke, also die Fertigstellung. Ein echt Schmuckstück muss einfach eine unschlagbare Qualität aufweisen. Und ganz am Anfang haben diese Stücke, die aus dem Drucker gekommen sind, wirklich schrecklich ausgeschaut. Anders kann ich das gar nicht sagen. Also sehr rau. Man muss die heute auch noch bei uns in der hauseigenen Werkstatt fertigstellen. Wir haben Goldschmiede, die das noch polieren mit der Hand. Wir haben verschiedene Maschinen über die Jahre recherchiert, die da dazu beitragen, dass es wirklich perfekt wird. Aber am Anfang haben diese Stücke einfach nicht gut ausgesehen und das hat schon einige Jahre gedauert, auch mit diesem Maschinenentwickler zusammenzuarbeiten, um diese Stücke perfekt zu machen und auf den Markt zu bringen.
Okay, dann lass mich da mal noch kurz nachfragen, wenn du doch diese Vision hattest und dann geht man das an und dann kommt dann ein schreckliches Schmuckstück heraus. Also ich meine, ich denke mir, man ist dann schon frustriert über das Ergebnis, aber was hat dich denn motiviert, da trotzdem dran zu bleiben? Trotzdem zu sagen, okay, das ist ein Prozess, das also quasi es gehört dazu. Man wusste ja nicht, ob es irgendwann besser wird, aber...
Ja, man sieht dann schon natürlich kleine Ergebnisse immer wieder, wenn man da weitermacht und durchhält. Und für mich war das einfach keine Frage, sondern für mich war klar, wir machen das. Und bevor ich da jetzt nicht ein perfektes Produkt am Tisch liegen habe, gebe ich auch nicht auf. Und das war auch gut so, weil natürlich, also in diesen 10 Jahren gab es viele Momente, wo ich mir gedacht habe, kurz, ja, warum tue ich mir das eigentlich an? Also gerade am Anfang natürlich, ich hatte schon dieses Schmuckstück vor Augen, dieses perfekte, schöne 3D-gedruckte Schmuckstück. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch einen Betrieb, wo Angestellte waren und der auch weiterlaufen musste. Und zwar auf die herkömmliche Art und Weise. Aber eigentlich wollte ich unseren Kunden schon das Neue verkaufen, konnte es aber nicht. Das heißt, ich war gezwungen, aus den Kollektionen, die noch von meinem Vater stammten, was zu verkaufen an eine Klientel, die mit ihm auch gealtert ist. Also er war schon 82, wie ich das Geschäft übernommen habe. Und er, anders als wir, hat das ganze Business an sich und seine Person geknüpft. Das heißt, er hatte nie Schritte gemacht, um das zu skalieren oder von sich weiterzuentwickeln. Genau, und deswegen war da schon also sehr viel Jonglieren, vor allem die ersten 3 Jahre zwischen, wie kommt monatlich das Geld rein, dass man das Ganze am Laufen hält und auf der anderen Seite diese Forschung. Genau, aber es hat dann auch nicht aufgehört, wie nach 3 Jahren das erste Produkt dann wirklich da war. Wir hatten dann einen super Launch, das war ganz großartige Stimmung. Und ich als junge Frau habe mir gedacht, super, ich habe ein ganz neues Produkt, eine österreichische Designerin. Ich schaue jetzt da zu allen Juwelieren vorbei und ich muss mich dann entscheiden, weil mir alle das aus der Hand reißen werden. Und so war es natürlich überhaupt nicht.
Was waren die Reaktionen?
Naja, also sehr viel Skepsis erstmal, weil wir sehr viel Fokus am Anfang auf die Technologie gelegt haben, wo wir jetzt einfach sagen, unsere Stücke sind super anschmiegsam und einfach müssen dem Kunden gefallen, war am Anfang wirklich dieses 3D-Drucken im Fokus, was natürlich cool ist, aber den Endkunden interessiert das oftmals erst im zweiten Schritt. Und dann, die Juweliere haben auch einfach ihre Marken, die sie schon seit vielen, vielen Jahren vertreiben. Und um eine neue Marke aufzunehmen, auch wenn Boltenstern manchen in Österreich jetzt vor allem noch ein Begriff war, ist einfach eine neue Marke auf die Art, wie wir das vorgestellt haben. Und im Nachhinein jetzt verstehe ich natürlich, dass die Juweliere oder Geschäfte, die wir angesprochen haben, sich auch erstmal anschauen wollen, gibt es diese Marke noch in 10 Jahren, in 5 Jahren, wenn sie mutig sind und schnell einsteigen. Weil das natürlich auch eine Investition ist von allen Seiten, so eine neue Marke aufzunehmen.
Ja, das verstehe ich. Was ich gerade jetzt, weil wir natürlich auch eben ein bisschen über Struggles auch sprechen, dieses Parallelführen, eine traditionelle, und wir kommen dann auch noch drauf, was sozusagen die Geschichte, die auch dein Vater und dein Großvater mitgebracht haben in diese Marke, aber natürlich auch, das ist ja auch etwas, was man atmosphärisch dann verbindet mit so einem Schmuckhaus, das zu führen und zugleich in einer ganz anderen Denke, in einer ganz anderen Geschwindigkeit, in einer Start-up-Mindset-Idee, das andere zu fokussieren. Das wäre jetzt die Frage. Wie macht man es, wenn man eigentlich beides fokussieren muss? Das Alte, damit das Neue überhaupt entstehen kann und damit die MitarbeiterInnen dort auch noch ein gutes Auskommen haben und trotzdem voll auf dieser Innovationsidee zu bleiben.
Ich hatte auch Glück, dass unsere Mitarbeiter, die noch bei meinem Vater waren, da sehr mitgemacht haben. Die haben mich da auch unterstützt, weil ich weiß, dass es am Anfang sicher oft relativ chaotisch zugegangen ist, weil natürlich neben den ganzen Entwicklungen und Verkäufen auch Management-Skills gefragt sind, die für mich eigentlich Learning by Doing entstanden sind über die Jahre. Und da jetzt die Struktur zu schaffen, ja, das war alles insgesamt eine Herausforderung. Und also ich muss sagen, wir sind da schon viele Runden gelaufen. Also ich glaube, dass dieser Fokus, wir haben den immer wieder neu redefiniert. Ich glaube, was wichtig ist immer wieder Abstand zu nehmen und zu sagen, okay, wo wollen wir jetzt wirklich hin? Das ist uns Gott sei Dank immer wieder gelungen, auch dadurch, dass ich eigentlich mit relativ starken Partnern zusammenarbeiten konnte, so wie eben dem Unternehmen in Birmingham, die sehr viel Power hatten, mich dann in dem Research-Projekt zu unterstützen. Ich hatte am Weg immer wieder seniorere Business-Partner an Bord, die aus anderen Branchen ihre Expertise abgeben konnten, auch was Finanzen anbelangt zum Beispiel oder Marketing. Da muss man dann auch immer aufpassen, dass man sich vielleicht nicht zu sehr beeinflussen lässt oder vom Weg abbringen lässt, sondern dass man die Vision auch im Auge behält. Und ja, also ich würde sagen, jetzt nach 10 Jahren stehen wir an einem ganz neuen Anfang. Es hat schon einfach diese Zeit auch gebraucht, um da den richtigen Fokus ins Boot zu bringen. Ja.
Ein Gedanke, der mir jetzt noch gekommen ist, weil Startup und Tradition so nebeneinander, also die Startups, die ich so kenne, und ich kenne jetzt natürlich auch nicht alle und nicht so viele, aber die ich kenne, haben immer das Thema, dass am Anfang muss man eine Finanzierung aufstellen. Also wenn du sie nicht selber hast und die wenigsten Menschen haben es selber, dann geht es sozusagen in die großen Pitchrunden, dann musst du Investment lukrieren, du musst schauen, kriegst du Business Angels und so weiter, aber kriegst du auch Geld, also kriegst du auch Venture Capital und so. Hast du das gemacht, habt ihr das gemacht, auch für diesen Bereich der Entwicklung und der Innovation des Unternehmens, Fremdkapital einfach reinzuholen, um das auch irgendwie auf den Boden zu kriegen? Oder hast du gesagt, okay, wir haben ein Unternehmen, das muss es tragen, sonst mache ich es nicht.
Es hat sich organisch ergeben, dass wir einmal Investment aufgenommen haben. Genau, in den Jahren 2018 bis 2020 hatten wir unser erstes großes B2B-Projekt mit einem Kunden in Hongkong und China. Die haben, also es war eine riesige Juwelierskette und das war so wirklich wie, also the Asian Dream, sage ich mal. Ich war da ein paar Tage in Hongkong und es hat sich da ein Deal ergeben mit dieser Juwelierskette, die wirklich weltweit sehr angesehen sind, dass wir denen dann über 2 Jahre lang einige tausende 3D-gedruckte Goldstücke exportiert haben, weil die haben gesagt, wow, das ist was Neues, das wollen wir bei uns im Store haben. Und um dieses Wachstum zu stemmen, haben wir Kapital aufgenommen. Genau, also das haben wir damals gemacht und das waren auch gute beratende Investoren. Und genau, also wir hatten da schon auch dieses Struggle von Pitch-Deck bauen, allen erzählen von dem, was wir machen. Wir haben uns auch immer genannt ein Startup mit 50 Jahren Geschichte. Und ja, so sind wir da schon in sehr viele Gespräche auch gegangen. Ja.
Das ist spannend, was du das sagst, auch mit Asien und so. Und 2020, erinnern wir uns, glaube ich, noch, kam Corona, hat die Pandemie damit auch diesen Deal ein bisschen oder abgeschwächt oder beendet, eben weil wir wissen noch alle, wie das war, keine Lieferketten und überhaupt der ganze Weltmarkt ja mal kurz oder länger auch in Aufruhr. War das bei euch dann auch ein Thema?
Ja, das war definitiv ein Thema, genau. Also die hatten dann selber Probleme, die Stores so weiter zu expandieren, wie sie wollten. Und dann gab es zusätzlich noch politische Probleme in Hongkong zu der gleichen Zeit. Und das Ganze ist dann wieder abgeflacht. Also es hat uns einen Einblick gegeben, wie schnell es gehen kann und wie viele Mengen man also da vielleicht irgendwie in seiner Vision aufbauen könnte. Aber auch das war für uns ein Neuanfang, ein richtig guter Neuanfang, weil wir seitdem unseren Fokus auf die Expansion in Europa gelegt haben und hier auf sehr nachhaltige Expansion. Also jetzt eben, wie du vorher erwähnt hast, mit eigenem Kapital Schritt für Schritt das aufzubauen. Das läuft jetzt ungefähr seit 3 Jahren und da fühlen wir uns sehr, sehr wohl.
Ja, aber es ist auch ein Learning, wo man jetzt nicht unbedingt was verlieren musste, weil es klingt ja auch sehr cool. Man hat plötzlich tausende Stücke, die man herstellen darf für einen sicher sehr attraktiven Markt. Aber es ist, also, aber sozusagen den Fokus immer wieder neu zu setzen, ist natürlich auch schön, wenn das im Zuge einer solchen Erfahrung gelingt.
Ja, wir haben da auch sehr, sehr viel mitgenommen aus diesem Projekt. Erstens mal mit so einem großen Kunden zu arbeiten, hat für uns auch bedeutet, dass wir unsere Kollektionen wirklich trimmen mussten. Also wenn ich jetzt zurückschaue, was die erste Musterkollektion war, die wir dort geliefert haben, das ist wie Tag und Nacht zu dem, was wir dann dort in der Masse quasi, also Masse ist es bei uns nie, aber in großen Mengen geliefert haben. Das heißt, das hat uns als Firma wirklich dazu gezwungen, Strukturen zu schaffen, Prozesse einzuführen, Qualitätsmanagement und hat für uns den Schritt gesetzt, jetzt auch bereit zu sein, auch in Europa mit den Juwelieren und Geschäften zusammenzuarbeiten.
Vielleicht schauen wir uns einmal kurz an. Wir sind ja hier in einem Podcast, deswegen können wir das nicht alles herzeigen. Aber es gibt auch Bilder davon. Aber diese Ohrringe zum Beispiel, die ich jetzt bei dir da sehe, das sind Goldohrringe, die kommen aus einem 3D-Drucker. Und du hast mir welche zum Anschauen auch mitgebracht. Die sind sehr leicht, das ist mir aufgefallen, und sehr beweglich. Also sie wirken fast ein bisschen, als wären sie Papier so. Wenn du jetzt kurz zusammenfassen müsstest, was ist sozusagen das Besondere dran, unabhängig davon, dass sie aus dem Drucker kommen, aber was unterscheidet diese, bleiben wir bei den Ohrringen, diese Ohrringe von traditionell gemachten Ohrringen, die in einer Goldschmiede hergestellt werden?
Du hast jetzt die beiden Marken eigentlich erwähnt, die wir mittlerweile betreiben. Also wir haben das jetzt getrennt. Einmal ist es das 3D-gedruckte Gold. Da habe ich ja schon relativ viel jetzt erzählt, eben über die Beweglichkeit. Und dann gibt es die Marke Fabnora, die wir seit einigen Jahren auch aufbauen. Das ist erstmalig kombiniert Sterling Silber für die Oberteile mit 3D-gedrucktem Polyamid. Das ist eben extrem leicht. Und wie du sagst, viele glauben, das ist Papier oder Stoff oder was ist das eigentlich? Weil das wirklich eben so sanft und hauchdünn wie eine Feder leicht ist irgendwie. Und wir haben daraus eine zweite Marke gemacht, auch mehr aus Zufall eigentlich, weil wir für die Goldstücke nicht immer alles direkt in Gold drucken natürlich. Eben, wir haben vorher schon von den Kosten gesprochen und haben dieses Polyamid für uns als Prototypmaterial ausgewählt und haben dann mit dem herumgespielt und haben gesagt, ah cool, das fühlt sich super an, haben sie uns ans Ohr gehalten, das kommt in verschiedenen Farben. Und dann haben wir uns gedacht, oder ich habe mir gedacht, ja, das ist ja eigentlich ziemlich cool, das könnten wir mal probieren zu verkaufen, und haben das dann so nebenbei bei Ausstellungen gezeigt, und das hat irgendwie ist auf Anklang gestoßen, und jetzt hat sich das wirklich auch über die Jahre gut entwickelt, dass wir da eben so ein ganz neues Produkt salonfähig gemacht haben. Also die Fabnoras werden ins Büro auf Bälle oder einfach so täglich gern getragen, und das freut uns besonders, dass wir da eben nicht nur in dem ganz hochwertigen Segment sind, sondern Fabnora spielt sich da so im hochwertigen Modeschmucksegment ab eigentlich. Mhm. Ja.
Ja, und weil du salonfähig sagst, an der Stelle muss ich vielleicht kurz erzählen, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, dass ich dich heute hier einlade. Wir hatten einen kleinen Zeitungssalon hier in diesem Haus, wo wir jetzt auch gerade aufnehmen, nur ein paar Stockwerke weiter unten. Und das ist eigentlich so eine Netzwerkveranstaltung, wo die kleine Zeitung jemand coolen einlädt, Chefredakteur für ein Interview, in dem Fall war das der Bogdan Roščić und der Staatsoperndirektor, und da waren coole Frauen natürlich auch da, und zwei von denen hatten diese Ohrringe, und das war, also ich habe die nicht erkannt, aber es war zwischen den beiden natürlich gleich ein Gesprächsstoff und für mich gleich ein Opener, aha, was ist das denn? Und dann habe ich mich wieder erinnert, ja, ich kenne doch die Marie Boltenstern von ganz am Anfang, wo du diesen Betrieb übernommen hast, weil du die Krönchen für den Opernball designt hast. Und so bin ich dann darauf gekommen, weil ich hatte das gar nicht so im Schirm, dass du da eben so groß unterwegs warst. Aber so viel zum Thema salonfähig und auch gesprächsfördernd. Also das ist, es ist schon was dann, was schön ist, aber was natürlich diesen Twist, das ist auch was ganz Neues, Technologisches. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ich möchte noch zu dieser Metamorphose kommen. Du hast schon gesagt, du hast von deinem Vater das Geschäft übernommen. Da war er 82 Jahre, hast du gesagt. Und ich habe ein bisschen recherchiert und habe mir gedacht, aber dein Vater war doch auch schon total innovativ, weil, korrigier mich, wenn ich das falsch recherchiert habe, aber der hat eine Schmuckausbildung, Lehre, Goldschmiedlehre oder Ausbildung eben gemacht und hat dann sein Atelier eröffnet, hat aber über die Jahre und Jahrzehnte seine Vertriebswege ganz anders gestaltet, weil er quasi wie ein Pop-up-Store in die besten Hotels in der Welt gefahren ist und dort potenziellen Kunden diese Stücke offeriert hat. Und ich habe nur gelesen, Sean Connery, Herbert von Karajan, also es sind jetzt zwei Männer, vielleicht waren es doch am Ende mehr Frauen, aber diese ungewöhnliche Art auch zu sagen, was ist mein Vertriebsweg? Also er hat es vielleicht mehr über diese Schiene gemacht und du dann über die Produktschiene. Aber also das eine, seid ihr im Verständnis über, dass Innovation sich unterschiedlich ausdrückt? Erste Frage. Zweite Frage, war das nicht trotzdem ein Abschied auch für ihn aus dem, was er sich aufgebaut hatte, das dann sozusagen dir so zu übergeben und damit auch natürlich zu akzeptieren, was du da machst?
Ja, alles zusammen. Stimmt. Also es gibt da nichts, was ich wegstreichen würde. Er war auf der einen Seite sehr froh und stolz, glaube ich, dass das weitergeht, was er aufgebaut hat. Und auch erleichtert, dass es etwas ganz anderes ist, weil er einfach als Künstler einen extrem starken Ausdruck hatte. Und wie du gesagt hast, eine ganz tolle Zeit, so vor allem in den 70ern, 80ern. Ist er viel herumgereist, war viel bei den Salzburger Festspielen und hat sich dort einfach mit dem Jet-Set der damaligen Zeit umgeben. Und man hat sich, glaube ich, damals so ein bisschen gerühmt, wer jetzt das größere Boltenstern-Collier trägt. Das war aber auch einfach eine Zeit, wo man sehr große Stücke getragen hat. Und er hat da einfach auch einen sehr, sehr extravaganten und eleganten Stil getroffen, würde ich jetzt sagen, der mich auch heute noch inspiriert. Also wenn ich mir die alten Bilder von diesen ganzen Designs anschaue, ist das auch alles sehr organisch. Er hat mit sehr individuellen Steinen gearbeitet, eben nur mit Einzelstücken eigentlich. Es gab ein paar Klassiker, aber sonst ja, war jedes Stück ein neues Stück, an dem er selber gearbeitet hat, Hand angelegt hat. Und zu guten Zeiten hatte er auch eine Werkstatt, die mit 15 Leuten besetzt war. Und er hatte selber eine Galerie für 10 Jahre in Paris. Das heißt, es hat ihn auch sehr immer in die Welt getrieben. Und das hat mich schon immer sehr inspiriert. Vor allem auch, dass er sehr angstlos an die Dinge gegangen ist. Selbst eben, wenn man älter wird, also ich merke das jetzt mit Kindern und Familie, ich bin da schon sehr von einem nachhaltigen Sicherheitsgedanken getrieben. Ich glaube, er hat sich diese jugendliche Naivität, von der ich am Anfang gesprochen habe, für immer behalten. Also bis zu seinem Tod eigentlich vor 5 Jahren. Und das war schon auch inspirierend zu sehen, dass man einfach auch manchmal, wenn man so ein Unternehmen führt, also man muss sehr stark sein, aber manchmal darf man die Dinge auch nicht zu schwer nehmen. Und dann geht es auch immer weiter, ja.
Und wenn du dich noch erinnerst, vielleicht an diese Anfangszeit, wo natürlich dann auch einen Shift gibt an, was ist mir wichtig, was war ihm wichtig, wie viel Akzeptanz oder wie viel Verhandlungsgeschick, Redebedarf bringt das dann? Also nicht jede Übergabe an eine neue Generation ist gleich mit Schwierigkeiten verknüpft, aber ganz oft ist es halt auch so. Wie war es bei euch?
Also nachdem er eben auch schon etwas älter war, war meine Bedingung, wenn ich das mache, dann übernehme ich die Firma voll und ganz. Also mir war das schon bewusst, dass hier also sehr, sehr viele Diskussionen entstehen werden, die es auch gab. Also ich habe manche Schritte, musste ich einfach dann machen, wo er zuerst total dagegen war. Aber also ich hatte Briefe auf meinem Tisch liegen, wo ziemlich ja, interessante Sachen drin standen, wo er sehr deutlich ausgedrückt hat, dass er damit nicht einverstanden ist. Das war sein Weg. Immer dann in der Früh ein Briefchen hingelegt. Er hat sehr viele Briefe an viele Menschen geschrieben und so war es auch seine Kommunikation mit mir. Also er hatte mich jetzt nie so irgendwie angeschrien oder wäre da jetzt wirklich böse geworden. Es war nicht seine Art, aber so seine Missgunst auszudrücken, das hat er dann schon geschafft durch seine geschriebenen Worte. Aber da hat es geholfen, öfter da mal drüber hinwegzusehen und da das irgendwie dann mit Freundinnen zu besprechen oder so und das einfach zu machen. Und dann ein paar Monate, nachdem das gemacht wurde, hat er gesagt, ah ja, das war ja doch eine gute Idee. Auf der anderen Seite habe ich auch einige Dinge gemacht, das kann ich sehr gerne gut zugeben, die sicher besser nicht gemacht worden wären, wenn ich auf ihn gehört hätte. Also ich habe mich da schon auch sehr rebellisch wahrscheinlich oft auf die Matte gestellt und gesagt, ich entscheide jetzt und so machen wir es. Ja, also es war eine Mischung, aber auch gut, jedes Learning, jeder Fehler wurde teuer bezahlt natürlich mit Zeit und Geld, aber das musste ich auch selber wieder ausbügeln und ausbaden und das hat uns auch dahin gebracht, wo wir heute sind.
Magst du trotzdem vielleicht ein Beispiel erzählen?
Ja, zum Beispiel eben, weil du vorher vom Opernball gesprochen hast, da durfte ich die Krönchen designen. Das war ein extrem tolles Projekt. Und da haben wir im Zuge dessen eine sehr, sehr große Veranstaltung organisiert im alten Stil. Und ich meine, da hat er jetzt, ja, vielleicht gesagt, naja, überleg dir das, ob du das wirklich so machst. Und ich gesagt, naja, aber das war ja immer, also hat ja immer gut funktioniert auch. Und das war dann eigentlich einfach eine sehr große Veranstaltung, wo nicht viel rausgekommen ist. Und wir wollten eigentlich auch weg von diesem Veranstaltungsformat alleine damals schon. Und da hätte ich besser mal drauf gehört, das in kleinerem Rahmen zu machen. Aber ich dachte mir, gut, wir haben jetzt da sehr viel PR, das funktioniert alles super. Das wird schon so dazu passen. Ja, das ist ein kleineres Thema, aber ja. Genau, also da gab es viele, viele kleine Geschichten.
Du musst dich ja doch nicht alles erzählen, das ist eh ganz klar. Aber das heißt, du hast gesagt, er ist vor 5 Jahren verstorben. Und was würdest du sagen, was war am Ende so euer gemeinsames? Gab es auch sowas wie, es ist eigentlich unsere gemeinsame Vision, wo er gut Ja sagen noch konnte? Oder war es dann wirklich so, wie du gesagt hast, okay, ich habe das jetzt übernommen, ich achte das, was in der Vergangenheit passiert ist und, wie soll man sagen, entehre diese Marke nicht, aber es ist jetzt trotzdem mein Ding. Gab es da noch eine Verbindung?
Es gibt auch heute noch eine Verbindung, würde ich sagen, weil wir einfach diese alten Designs und Stücke sehr in Ehren halten und auch, also eben wie gesagt, das immer noch eine riesen Inspirationsquelle ist für die Designs, die wir heute machen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, weil das Produkt ist einfach das Herzstück von unserer Firma und von einer Schmuckmarke einfach per se. Und dadurch würde ich sagen, es hat sich einfach in einem sehr schönen gemeinsamen Weg aufgelöst. Also es ist so, es gibt da kein, also nichts, wo ich sage, er war da jetzt nicht stolz drauf oder das war ihm nicht mehr recht. Es war auch nichts, wo ich sage, oh Gott, da bin ich wirklich drüber gefahren und da war er bis zu seinem Tod dann irgendwie sauer oder sonst irgendetwas, sondern er fand das wirklich cool, glaube ich. Also er hat das nie so viel ausgedrückt, aber man hat das in seinen Gesten gemerkt und ich kannte ihn sehr gut als meinen Vater. Da weiß ich, dass er da schon durchaus sehr stolz ist auf das.
Ja, das ist schön. Marie, lass uns kurz auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen blicken, weil jetzt ist Österreich gilt nicht unbedingt als Innovationshochburg, auch wenn es tolle Startups gibt, tolle Unternehmen gibt, viele, viele Familienbetriebe gibt. Also die österreichische Wirtschaft wird ja zum Großteil von diesen Klein- und Mittelbetrieben gehalten. Deswegen geht es uns als Land eigentlich immer noch sehr gut. Es sind nicht diese Ausreißer nach oben und nach unten. Aber weil du vorhin schon gesagt hast, ihr habt euch nach dieser Exkursion nach Asien eigentlich jetzt auf Europa konzentriert, auch der europäische Markt wirkt zumindest im globalen Raufsicht jetzt auch als eher traditioneller, nicht unbedingt rückständiger, aber einer, der gut aufholen könnte. Wie blickst du denn auf die Rahmenbedingungen, um auch einen Betrieb, einen Zukunftsbetrieb, der eine Vision hat, auch gut voranzubringen? Passt das alles oder was müsste sich da gegebenenfalls ändern?
Ja, ich glaube, wir konzentrieren uns eben jetzt gerade auf den Aufbau einer ganz neuen Marke. Das macht es für uns insofern einfacher, weil wir jetzt schon in ungefähr 250 Geschäften in Europa vertreten sind und hier noch sehr viel Traction bekommen, also sehr viel Aufmerksamkeit dadurch, dass wir relativ neu sind, aber die Leute schon sehen, dass das funktioniert. Also darum, ja, würde ich sagen, uns als Marke betrifft jetzt die wirtschaftliche Lage ja nur bedingt, weil wir da einfach sehen, gut, mit Fabnora können wir da wirklich jetzt gerade unseren Weg weiter vorangehen. Und Boltenstern mit dem hochwertigen Goldschmuck, das ist etwas, das die Leute trotzdem eben trotz jeder Krise oder ja der wirtschaftlichen Lage trotzdem weiter kaufen. Also das heißt, dass wir da einfach unseren Fokus weiter drauf legen, die Stücke immer weiter zu verbessern, die Qualität und da wirklich etwas zu schaffen in einem nachhaltigen Umfeld. Also das haben wir auch gesehen mit den Großprojekten. Das ist zwar sehr schön, aber kann auch sehr schnell wieder vorbei sein. Und für uns bedeutet Nachhaltigkeit jetzt nicht nur die Materialien, die wir verwenden oder oder eben der Prozess, der rundherum liegt, sondern auch, wenn wir als Familie, also wir sind jetzt, sagen wir auch immer, von diesem Startup mit 50 Jahren Geschichte zurück zu einem Familienunternehmen gekommen, wenn wir hier an einem Strang ziehen und nachhaltig etwas aufbauen, auch für Österreich als österreichische Marke, haben wir da eben schon Ambitionen, auch in die Welt weiter hinaus zu gehen, dann, ja, glaube ich, können wir da schon in dem Umfeld auch weiterarbeiten. Also ich glaube da, ja.
Spürst du eigentlich, weil du gerade diese Unterschiede zwischen dem Premium-Gold-Produkt oder dieser Linie und Fabnora gezogen hast, die einzige Branche, die quasi mit und seit Covid unaufhörlich wächst und steigt, ist sozusagen die Hoch-Luxury-Branche. Ich will gar nicht erörtern, warum das so ist, aber es ist halt so. Aber merkt ihr das auch in euren Absätzen, dass man hochpreisig und in diesem Luxussegment einfach Krise hin oder her oder gerade egal, da sehr, sehr gute Abnehmer und Abnehmerinnen findet?
Nachdem wir noch sehr individuell agieren und da eben, wie gesagt, gerade am Anfang der Reise stehen eigentlich, also an einem neuen Anfang, sagen wir so, genau, sehen wir einfach, also kann ich das sehr schwer vergleichen, weil wir einfach jedes Jahr einen Schritt weiter gehen, kann ich jetzt nicht mit einer etablierten, jahrelang schon etablierten Brand vergleichen, wie zum Beispiel Hermes oder Tiffany's, bei denen das sicher zutrifft. Bei uns merken wir einfach, dass durch dieses individuelle und auch österreichisch nachhaltige in unserer Marke, da einfach immer mehr Netzwerk entsteht und Anklang auch ja, für unsere hochwertigen Stücke kommt. Ja, also das.
Darf ich noch was ganz kurz zwischenfragen, weil es mir gerade einfällt und du gesagt hast, der 3D-Drucker wird mit Goldstaub gefüttert. Und dieser Goldstaub, wie entsteht der? Wird da ein Goldstück zerbröselt oder ist das sozusagen der Urstoff? Oder also kannst du mir das erklären?
Ja, gerne. Da gibt es eigene Maschinen. Das nennt sich Atomizer. Also da wird dann in ganz kleine Partikel zersetzt, ein Goldbarren eigentlich. Also oder eben einfach Altgold. Also es wird ja sowieso nur mehr Altgold verwendet für Projekte. Also recyceltes Gold, das dann eben in Goldstaub verwandelt wird. Und das ist ein eigener Prozess. Da weiß ich ehrlicherweise selber nicht ganz genau,
nein, aber
wie
das
der
ist,
funktioniert.
Atomizer sagt mir schon, also kann ich es mir ungefähr
vorstellen. Ja, genau,
ungefähr
man kann sich vorstellen. Der war vor, wie wir begonnen haben, nahm diese Maschine einen ganzen Raum ein in dieser Firma, mit der wir zusammenarbeiten. Heute ist das schon ein komprimiertes Gerät, also auf allen Ebenen hat sich da sehr viel getan.
Aber ja, so ähnlich wie früher die Server von den PCs, oder?
Ja, genau, ganz genau.
Ungefähr so. Und hat sich dann in diesen 10 Jahren, weil du gesagt hast, ihr wart damals die Ersten oder ja, die Ersten, hat sich denn dieser Markt auch entwickelt? Also sind auch andere Menschen auf der Welt auf die Idee gekommen, Goldschmuckstücke aus dem 3D-Drucker zu machen?
Ja, es entwickelt sich. Es entwickelt sich allerdings relativ langsam eigentlich, weil eben diese Qualität passen muss. Man muss die Skills für das Design haben, weil alles, was man eben, wie gesagt, anders herstellen kann, ist viel besser, günstiger, schöner, anders herzustellen. Das heißt, es muss da auch wirklich dieser Need, also dieser ja, Bedarf für den 3D-Drucker da sein. Und das ist schon, also viele im Hintergrund benutzen schon sehr, sehr lange, vor allem Wachs-3D-Drucker. Das ist ein anderes Verfahren und auch direkte Drucker sind sicher in allen großen Fabriken irgendwie vertreten für kleine Teile, aber das würde keine große Marke gerne so kommunizieren jetzt.
Ah, okay. Okay, also es macht noch einen Unterschied, ob man damit auch wirklich rausgeht und sagt, genau das ist unser USP so.
Und das Spannende ist, also wir wären ja fast abgebogen, mal eine Softwarefirma zu werden eigentlich fast, weil wir gesehen haben, also ein Vorteil, den der Drucker auch bringt, ist, dass man individualisierte Stücke drucken kann, also automatisch individualisierte Stücke. Das heißt, wir haben mal zum Beispiel eine Software entwickelt, wo man auf ein Blatt Papier was schreibt, man macht ein Foto mit dem Handy und durch die Software wird das direkt in ein 3D-Schmuckstück verwandelt in verschiedenen Designs. Das heißt, du bekommst als Kunde direkt innerhalb von 3 Minuten dein eigenes Design präsentiert. Und da war auch wieder so ein Fall, wo wir dachten, gut, das wird jetzt gleich mal von allen Juwelieren mit offenen Armen empfangen, bis wir gemerkt haben, dass es doch eine sehr noch also traditionelle Branche ist. Und da muss man auch ansetzen, wo die Juweliere und die Kunden einen verstehen. Also jetzt nicht irgendwie in dem, dass man sagt, sie verstehen nicht, was das heißt, sondern irgendwie auch verstehen, was möchte der Kunde, wenn er da reinkommt ins Geschäft. Der möchte gut betreut sein, der möchte eine hohe Qualität in Atmosphäre. Und ein individuelles Geschenk heißt nicht unbedingt, dass man jetzt da selber seine Handschrift einbringen muss. Genau, also das ist noch so ein Projekt, das im Kasten liegt. Ja, aber das ist einfach die Beobachtung vom Markt, dass da einfach einige Schritte noch zu gehen sind, bevor man so super innovative Dinge einführen kann.
Aber das wird vielleicht mal in einem nächsten Schritt so sein, so wie ich das momentan bei den Tattoos stark wahrnehme, dass die Familie malt irgendwelche Herzen und die lässt man sich dann tätowieren, genauso wie sie sie gemalt haben. Das ist natürlich schon ein bisschen, also hat sich natürlich diese Branche auch entwickelt, aber vielleicht ist es später mal bei der Schmuckindustrie auch so, dass man sagt, Eva, ich hätte gern meine Handschrift als in meinem Armband drinnen oder seine Handschrift oder ihre oder
ja, gibt's schon. Also es wird dann graviert. Also ich mag da gar nicht vorgreifen oder Leute verwirren, weil dann sagen vielleicht viele, ja, das habe ich ja schon 100-mal gesehen. Also das gibt's schon. So als Gravur wird auch, glaube ich, gut angenommen. Aber hier geht's wirklich darum, dass man das in eine 3D-Form übersetzt, ja, automatisch. Ja. Und das ist vielleicht einfach ein Schritt zu weit. Aber so Gravuren und so, das
kann ja, ja. Ich, ist, nein, ja. Aber das ist, also ich hätte es eh so verstanden. Ja, also okay. Ja. Zum Abschluss vielleicht nochmal, also das klingt ja alles nach einem guten Plan und trotzdem auch schon viel lernende Schritte. Was würdest du denn heute sagen, also 10 Jahre nachdem du eben nicht Architektin geworden bist, obwohl vielleicht hättest du in deiner Branche dort dann auch sowas Ähnliches gemacht, wenn dich der 3D-Druck ja sowieso fasziniert hat. Aber was hast du in dieser Zeit gelernt? Nein, anders gefragt. Welche Fehleinschätzung hat sich denn im Endeffekt als eine gute und glückliche Fügung entwickelt? Hast du ein Beispiel dafür? Was eigentlich, wo man sagt, okay, hätte ich besser nicht gemacht. Erste Reaktion, ein Jahr später, war eigentlich eine super Idee.
Ja, vielleicht jetzt nochmal zurückzukommen auf dieses Großprojekt. Ich glaube, das hat für uns als Marke und als Firma alles verändert, wo wir heute stehen. Eben dieser Traum vom ganz schnellen, extrem Großwerden, eben mit Investment und so weiter, zurück zum nachhaltigen Aufbau, das sich jetzt als eben so irgendwie den größten Turnaround für die Firma, der mich jetzt sehr glücklich macht, wo ich damals schon etwas enttäuscht war. Ja, da, also um darauf zurückzukommen, vielleicht noch kurz. Für mich ist die Arbeit, die ich heute mache, Architektur in ihrer kleinsten Form, wie du vorher gesagt hast. Wenn ich Architektin klassisch geworden wäre, hätte ich auch einfach mit den gleichen 3D-Programmen gearbeitet, mit denen ich jetzt für den Schmuck arbeite. Und das, ja, freut mich natürlich auch. Jeden Tag macht mir die Arbeit einfach Spaß.
Ja, es ist eine faszinierende Mischung, die du da hast, wenn ich das sagen darf. Einerseits diese Design-Affinität, das Bewusstsein dieser Tradition, aus dem der Schmuckbetrieb kommt, und andererseits eben auch diese Technologie-Affinität. Das ist eigentlich cool. Ich denke, das hast du schon öfter mal gemerkt, dass das eine nicht allzu häufige Zusammensetzung ist.
Ja, das auf jeden Fall. Und das ist gut und schlecht gleichzeitig, weil viele eben, also alle eigentlich, fast alle, denen wir begegnen, fasziniert das total. Die sagen, wow, endlich mal was Neues. Aber es braucht doch sehr viel Mut, was Neues in die Welt zu bringen. Das heißt, es dauert einfach etwas länger, aber umso mehr zahlt sich das aus, da dran zu bleiben. Und eben diese Resilienz, die da sich einfach durchzieht durch die Jahre in verschiedenen Themen, ja, einfach zu behalten und da immer nach vorne zu schauen, das hilft einfach, glaube ich.
Ja, das hilft ganz sicher. Liebe Marie, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Danke für deine Zeit, gerade in deiner Zeit. Ich glaube, du musst jetzt auch wieder zu deinem Baby.
Ja, ich hoffe, sie hat noch nicht so viel Hunger.
Zurück. Nein, ich habe mich bemüht, nicht allzu lang zu werden. Aber das sind natürlich coole Einblicke gewesen. Danke fürs Teilen.
Ja, danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank fürs dabei bleiben und dabei sein. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.